Okay, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin direkt mal ehrlich ausnahmsweise zu Beginn der Predigt. Nicht wie sonst, nein. Hinter mir liegt die alljährliche nervigste Predigtvorbereitung des Jahres. Gibt es bei Pastoren. Es gibt so Predigten im Jahr, wo man sich immer wieder denkt, oh, schwierig. Bei vielen Pastoren ist das Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten, wo man irgendwie jedes Jahr das Gleiche erzählen muss, aber keiner darf es merken. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, ne? So Weihnachten, der Stoff ist begrenzt, über den man da reden kann. Wenn man dann Weihnachten auf einmal anfängt, irgendwie zu erzählen von Mose und den 10 Geboten, sagen alle, ja, ist nett, aber wir hätten schon irgendwie lieber was über das Kind in der Krippe gehört. Viele Pastoren stressen das, weil sie sagen so, oh, jedes Jahr das Gleiche. Das ist bei mir nicht so, da finde ich immer so kreative Ideen. Aber es gibt eine Predigt, die ist jedes Jahr herausfordernd. Und das ist die Predigt nach der Gemeindeleitungsklausur. Und es ist halt wieder soweit dieses Jahr. Meistens ja im Januar gehen wir als Gemeindeleitung, der Michi, Erika, Harald, Alfred und meine Wenigkeit, so für ein Wochenende weg. Wir ziehen uns zurück, wir beten zusammen, wir hören, was hat Gott zu sagen. Wir gucken, was ist dran für das kommende Jahr. Manchmal ein Jahresmotto, manchmal verschiedene Aktionen und Angebote. Wir schauen uns den Jahreskalender an und überlegen, was ist der Fokus so in diesem Jahr? Was soll es so geben in der Gemeinde? Und die Klausur ist immer super. Da habe ich immer Spaß dran, Freude vor. Es gibt auch immer lecker Essen, wenn man ehrlich ist. So, das ist schon, also man ist da sehr motiviert hinzufahren. Aber der Sonntag danach, der ist immer echt herausfordernd. Warum? Naja, weil es so eine Erwartungshaltung an die Predigt gibt nach der Klausur. Einmal von der Gemeindeleitung. Einmal von euch vielleicht doch als Gemeinde und auch so eine Erwartungshaltung an mich selber. Ich will das ja irgendwie gut machen. Und die Erwartung ist oft, also in der Predigt soll bitte drin sein, ein Bericht der Klausur. Man will ja wissen, was war da los, wie war der Speisezettel, was wurde da beschlossen, was habt ihr da gemacht, was ist relevant für das Jahr. Zweitens, es soll aber bitte auch irgendwie ein biblischer Impuls drin sein. Ist ja eine Predigt. Da sollte die Bibel mal vorkommen irgendwie. Soll ja auch was für die Leute sein, die vielleicht nicht zur Gemeinde gehören oder die sagen, ach so mit Terminen, da habe ich es nicht so, ich will irgendwie was aus der Bibel hören. Und drittens, naja gut, motivierend soll es halt auch sein. Motivation, positive Stimmung schaffen, Aufbruch vermitteln, das neue Jahr, pack es an, leg los, mach was, krieg den Hintern hoch und so. Ja, ach ja, und ein roter Faden. So, das auch. Also, dass man irgendwie diese drei Punkte verknüpft miteinander, dass das flüssig ist, dass man da gut zuhören kann und im Idealfall nach 30 Minuten fertig ist. Ja, und dann sitzt man da in seinem Büro und denkt sich, puh, ja, gut, also, wie machen wir das jetzt? Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Wie verknüpft man den Impuls mit dem Bericht und wie kriegt man das noch motivierend über die Bühne? Das ist jedes Jahr echt eine Challenge. Das ist schwierig, ja, dass man irgendwie ihr alle oder wir alle am Sonntag dann informiert, inspiriert und motiviert dann rausgehen. Naja gut, es hat jetzt auf der Klausur kein anderer hier geschrien und gesagt, oh, ich mach das, ich würde auch mal gern predigen, das ist mein Ding. Naja, und dann habe ich gesagt, komm, als Pastor, ah, muss ich durch, mach ich's mal wieder. Und das heißt, du kannst jetzt relativ klar für dich nachvollziehen, ob die Predigtziele erreicht werden. Also wenn du am Ende der Predigt sagst, jawohl, ich fühle mich informiert, ich fühle mich inspiriert, ich fühle mich motiviert, dann sind die Ziele dieser Predigt erreicht. Wenn nicht, probiere ich es nächstes Jahr wieder. Naja, was sollen wir machen? Wir werden jetzt nicht noch eine zweite Klausur machen. In einem Jahr geht's dann weiter, dann versuche ich es halt nochmal. Aber vielleicht klappt's ja, dass wir alle irgendwie am Ende rausgehen und sagen, jawohl, da war irgendwie alles drin, da hat mich was angesprochen. So, und ich möchte starten jetzt diese Predigt. Jetzt gehen wir quasi direkt rein, medias in res, wie der Lateiner sagen würde. Aber ich starte nicht mit dem Bericht der Klausur. Ich dachte mir, ich starte mal lieber mit einer Person aus der Bibel. Und diese Person, ich möchte die Lebensgeschichte mir ein bisschen mit euch anschauen. Das ist eine sehr lange Lebensgeschichte. Also 1. Mose 36 bis oder 37 bis 50 widmet sich komplett eigentlich nur diesem Mann. Der heißt Josef. Und deswegen werden jetzt nicht alle 14 Kapitel durchlesen. Das würde den Rahmen sprengen. Ich werde das in eigenen Worten wiedergeben, diese Lebensgeschichte. Und ich habe mir Josef jetzt nicht rausgesucht, weil, naja gut, biblischer Impuls, irgendwen muss man halt nehmen aus dem Wort Gottes. Nein, sondern ich glaube, dass die Lebensgeschichte von diesem Mann Parallelen hat. Parallelen zu uns als Gemeinde, und vielleicht auch Parallelen zu dir, zu deiner Lebenssituation, da wo du gerade drin steckst. Das heißt, wir schauen uns diesen Josef ein bisschen an in der groben Fassung und dann werden wir gucken, hey, kann es sein, dass wir echt was parallel haben mit seiner Geschichte und dass wir etwas von ihm, was er gemacht hat, lernen können. Josef, er kommt in, wie gesagt, 1. Mose 37 das erste Mal so vor und man merkt, der Junge hat eigentlich das Große losgezogen. Als Christ würde man sagen, der lebt echt im Segen. Das ist so der Anfang seiner Geschichte. Er wird reingeboren in eine reiche Familie. Sein Vater hat, heute würde man sagen, echt gut Kohle. Damals hatte man halt Schafe, Ziegen, Rinder und so weiter und so fort. Aber er war reich. Das ist schon mal gut, wenn man als Kind so aufwächst, ohne Sorgen. Man hat eigentlich von allem genug. Aber nicht nur das, Josef ist der absolute Lieblingssohn von seinem Vater Jakob. Und Jakob hat eine Auswahl, weil Josef hat noch 10 ältere Brüder und einen jüngeren, also 12 Jungs. Da könnte man ja auch sagen, ich habe alle gleich lieb. War nicht so, bei Jakob kam ganz klar raus, der Josef, das ist mein Junge, das ist der Beste. So, Nummer 11, endlich mal einer, der so ist wie ich es mag. Und Jakob lässt das auch wirklich raushängen. Der bevorzugt Josef immer und überall. Er schenkt ihm ein richtig buntes, wunderbares, kostbares Gewand, was nochmal die Stellung von ihm als Lieblingssohn verdeutlicht. Und Josef weiß, naja, mein Leben ist eigentlich gesichert. Mein Vater ist reich, ich bin der Lieblingssohn. Mir stehen alle Türen offen. Ist ja ein Vorteil, ne? Wenn man sehr reiche Eltern hat und man weiß, die Eltern finden mich am allerbesten. Da könnte man schon mal so sagen, ja, ich überlege mir mal in die FDP einzutreten. Das könnte Vorteile bringen langfristig. Naja, es ist aber nicht nur so, dass Josef von seinem Vater geliebt wird, sondern auch von Gott. Gott findet Josef auch ganz toll. Und das zeigt sich daran, dass Gott ihm eine Vision gibt, ein Traum, ein Bild, mehrmals übrigens. Und dieser Traum, der sieht so aus, Josef, dein Vater, deine Mutter und alle deine Brüder, die werden sich vor dir verneigen. Es kommt der Tag, da knien die vor dir nieder und sie werden dich ehren und sie werden dich erheben. Das ist die Vision, die über Josefs Leben steht. Eines Tages knien sie alle vor mir. Und der Josef freut sich, der findet das gut. Und er erzählt das auch seinen Brüdern und seinem Vater. Die freuen sich nicht ganz so. Die sind eigentlich richtig sauer. Die werden echt wütend, sogar der Vater. Weil sie sagen, was ist das denn? Das ist gegen jede standesrechtliche, gesellschaftliche Norm der damaligen Zeit. Das geht doch nicht so. Aber Josef weiß, das hat Gott mit mir vor. Mein Leben wird gelingen. Ich bin abgesichert, ich lebe im Segen, mir geht's gut. Und ich habe eine Hammervision für meine Zukunft. Und dann geht die Geschichte nicht so weiter, wie man es eigentlich vermuten müsste. Denn diese Vision erfüllt sich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das nächste, was wir von Josef hören, ist, dass Krisen in sein Leben kommen. Und zwar ganz erhebliche. Josef wird als Sklave nach Ägypten verkauft. Von seinen eigenen Brüdern. Ne, die fingieren seinen Tod. Die tun so, als wäre Josef gestorben. Sie gehen zum Vater und sagen, Papa, ganz schlimme Nachricht. Wir haben die Überreste von Josefs Mantel auf dem Feld gefunden und alles voller Blut. Ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Es tut uns leid. Schade, schade. Ist jetzt so. Der Vater glaubt das. Sie alle halten oder er hält Josef für tot. Dabei ist er als Sklave in Ägypten. Er wird dort verkauft. Er muss in dem Haus eines sehr, sehr hohen Beamten namens Potiphar arbeiten. Nach einigen Jahren wird sein Schicksal noch schlimmer. Er kommt unschuldig ins Gefängnis. Er wird angeklagt der versuchten Vergewaltigung, die er nicht begangen hat. Aber keiner glaubt ihm. Das juristische Wesen, die Anwälte waren damals noch nicht so vertreten wie heute. Er kommt ins Gefängnis in ein richtiges Loch, würde man heute sagen. Dort muss er auch arbeiten. Er wird dort auch enttäuscht von einem Mitgefangenen, um den er sich gekümmert hat, dem er Gutes getan hat. Und Josef hat diesen Mann gebeten, einen hohen Beamten des Pharao, hey, wenn du begnadigt wirst und rauskommst, denk an mich. Und der Mann verspricht das. Ja, ja, Josef, ich hole dich raus, ich lege ein gutes Wort für dich ein. Kaum ist der Mann entlassen, vergisst er Josef. Und Josef ist wieder enttäuscht. Und er sitzt dort. Insgesamt ist Josef 12 bis 13 Jahre lang Sklave und Gefängnisinsasse in Ägypten. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Segen, Vision, Krisen. Das ist so mal bis zu diesem Punkt ungefähr die Lebensgeschichte von Josef auf 3 Schlagworte reduziert. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Ich glaube, man kann diese Geschichte auch erzählen über unsere Gemeinde. Ehrlich gesagt, glaube ich auch über viele anderen Gemeinden, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so eine Lebensgeschichte, die sich auf viele Menschen, Personen und Institutionen anwenden lässt. Wenn du so zurückdenkst, vor einigen Jahren, glaube viele würden sagen, hey, wir haben hier echt richtig gesegnete Zeiten erlebt, hier bei uns in der Gemeinde. Vielleicht denkst du zurück an die Gründungszeit, wo alles noch ein bisschen kleiner war, dafür intimer, das Miteinander, vielleicht geistlich stärker, je nachdem, wie man das beurteilt. Vielleicht denkst du zurück an 2015, 16, 17, als wir hier in die Räumlichkeiten umgezogen sind, als dieser Saal hier schon echt gut gefüllt war. Wir als Gemeindeleitung hatten so 2017 echt schon akute Bedenken, wie kriegen wir es hin, wenn noch ein paar Leute mehr kommen, dass wir wir die Gottesdienste gestalten. Müssen wir 2 Stück anbieten, damit die Plätze reichen? Vielleicht denkst du zurück an eine Zeit, wo hier viel Programm war, viele Kleingruppen, viele Musiker auf der Bühne, große Bands. Vielleicht denkst du zurück an eine Zeit, wo wir uns über Finanzen keine Gedanken machen mussten groß. Wo wir sogar überlegen konnten, vielleicht stellen wir noch jemanden ein, vielleicht für die Jugend, vielleicht für die Kleingruppen, vielleicht für irgendwas anderes. Es gab eine Zeit, wo die Stimmung hier super war. Klar, es gab immer mal so kleine Krisenleute, die ein bisschen unzufrieden waren. Aber eigentlich, vieles gut, es lief super. Mir haben Pastorenkollegen, also ältere Pastoren mit viel Erfahrung gesagt, Pfaffenhofen, da geht was. Da ist Riesenpotenzial da, es läuft bei euch, super. Und wir haben in dieser Zeit 2017 als Gemeinde auch so eine Vision empfangen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht nur unter uns bleiben, sondern wir glauben, Gott hat was mit uns vor. Und wir haben das formuliert, wir haben gesagt, unsere Vision ist, dass Menschen aus Pfaffenhofen und Umgebung Jesus Christus kennenlernen und eine persönliche Beziehung mit ihm beginnen und vertiefen. Und wir haben gesagt, das wollen wir leben. Wir wollen hier Gottesdienste haben, die Menschen anziehen. Wir wollen Kleingruppen haben, die offen sind für Neue. Wir haben angefangen, über die Bereiche, damals haben wir das genannt, Integration nachzudenken. Wie schaffen wir es, dass Leute, die zum ersten Mal in der Gemeinde sind, dass die hier sesshaft werden, dass die hier eine Heimat finden? Wir haben ein evangelistisches Team ins Leben gerufen. Wir haben angefangen, diese Vision umzusetzen, weil wir gesagt haben, es lohnt sich, die Leute sollen Jesus kennenlernen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Visionen, Aufbruchstimmung, Momente, wo man sagt, ich bin begeistert, dass das oft die Zeiten sind, wo Visionen entstehen und wo man Visionen hochhält? Dass man ganz oft begeistert ist von Jesus und sagt, ja klar erzähle ich von ihm, klar gehe ich in die Gemeinde, ich bin voll am Start, ich bringe mich ein. Dass das oft Zeiten sind, die sehr gesegnet sind, wo es läuft. Wo viel los ist, die Angebote gut sind, wo man irgendwie das Gefühl hat, Gott ist da, Gott ist mit mir. Gott segnet mich, Gott tut mir Gutes. Dass das oft Zeiten sind, wo man Visionen hochhält. Und dass dann aber manchmal Krisen kommen, die das komplett sabotieren. Denn auch bei uns war es so, es kamen Krisen. Das eine war Corona, die war, glaube ich, für alle am stärksten spürbar. Auf einmal keine Gottesdienste mehr, alles schwierig. Dann kamen Krisen, wo es unterschiedliche Lehrmeinungen gab über Corona, wo Leute gesagt haben, ich sehe das geistlich anders als der Großteil der Gemeinde. Ich bin nicht zufrieden mit ein paar Punkten, wie das hier läuft und gehandhabt wird. Andere haben gesagt, ich habe andere Lehrmeinungen zu beispielsweise anderen Themen, Sexualität und ähnliches. Es gab Leute, die die Gemeinde verlassen haben. Es gab Mitarbeitermangel, finanzielle Probleme waren dann auch natürlich so ein bisschen die Folge davon. Es kam eine Krise gefühlt nach der anderen. Es kam ein bisschen Unmut rein, Unzufriedenheit. Leute waren nicht mehr glücklich, nicht mehr so zufrieden aus den verschiedensten Gründen. Und wenn so Krisen kommen, sind das oft so Momente, wo man nicht mehr so ganz motiviert ist zu sagen, jawohl, und jetzt Vision und jetzt überzeugen und jetzt hauen wir uns rein und jetzt machen wir und jetzt tun wir was. Warum? Ja, weil es ist gerade doch alles so schwer. Es fühlt sich gerade doch gar nicht so gut an. Und vielleicht kennst du das auch aus dem persönlichen Leben. Gemeinde besteht ja aus Menschen. Gemeinde ist ja nicht nur einfach so eine Körperschaft, eine Institution. Sondern Krisen machen ja zunächst mal etwas mit dir und mit mir, mit uns persönlich. Und zwar mit jedem Einzelnen. Als wir auf der Klausur jetzt waren, zu fünft, wir als Gemeindeleitung, da haben wir mal etwas gemacht, was wir sonst in den letzten Klausuren nie so stark gemacht haben, nie so ausführlich. Wir haben gesagt, wir nehmen uns jetzt am Anfang mal wirklich Zeit und reden mal ganz ehrlich miteinander, wie geht's jedem Einzelnen? Wie geht's uns persönlich? Wie geht's uns als Team, so im Miteinander, in der Gruppe, wir fünf? Wie geht's uns mit der Gemeinde? Und diese Zeit war echt intensiv. Und diese Zeit dauerte deutlich länger, als wir es eigentlich geplant hatten, so bei unserer Tagesordnung, wie wir die Klausur aufgebaut haben. Alle fünf haben mal sehr ehrlich gesagt, was ist gerade los? Und wenn man mal einen Strich drunter zieht und sagt, was ist das Ergebnis, dann merkte man, ja, so richtig gut geht's gerade keinem. Es haben alle ein richtig hartes Jahr hinter sich. Bei manchen geht's wieder aufwärts, andere sind echt noch mittendrin in Herausforderungen, in Krisen. In gesundheitlichen Problemen, in familiären Herausforderungen, in Fragen auch an den Glauben, in Verletzungen, die da sind, wo man einfach Sachen mit sich noch herumträgt, Trauer über die Entwicklung in der Gemeinde, dass es irgendwie nicht mehr so ist wie noch vor 3, 4, 5 Jahren. Fragezeichen, wie geht's weiter? Ich möchte da jetzt nicht in die Details reingehen, natürlich, weil das sehr persönliche Dinge sind. Aber nach einer ganz langen Zeit, als dann jeder dran war, saßen wir da und dachten uns so, okay, hey, es ist nicht nur einfach so, dass man sagt, ja, es gibt vielleicht mal eine Krise in der Gemeinde oder in der Gesellschaft, sondern Krisen kommen an im Leben von jedem persönlich. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier mal einen Rahmen schaffen würden und sagen würden, jetzt mal jeder, der Bock hat, ehrlich zu sein, kann ja mal erzählen. Ich glaube, wir würden Dinge hören. Nöte, Ängste, Sorgen, Ärger vielleicht auch. Weil Krisen in unserem Leben einfach ankommen. Und was macht das mit uns? Krisen können dazu führen, dass man das hier aufgibt. Visionen, dass man sagt, nee, warum? Krisen können dazu führen, dass Menschen ihren Glauben aufgeben. Krisen führen dazu, dass Menschen Gemeinde aufgeben. Zwar vielleicht nicht auf dem Papier, sie bleiben noch Mitglieder, aber sie kommen nicht mehr. Oder sie kommen und spenden nicht mehr. Oder sie kommen und arbeiten nicht mehr mit. Oder sie arbeiten noch mit und kommen ansonsten aber nicht mehr. Man ist vielleicht auf dem Papier noch irgendwie so halb und halb dabei oder vielleicht doch gar nicht, aber eigentlich sagt man, nee, komm, lass sein. Gehen wir mal zurück zu Josef. Der sitzt ja im Gefängnis, der ist Sklave. Was macht er? Der hätte eigentlich sagen können, Gott, hier mal unter uns, der Segen ist weg. Und zwar richtig extrem. Ich habe meine Familie verloren, meine Sicherheit, meine Freiheit, alles. Und diese Vision, dass alle vor mir niederknien, das Bild war irgendwie falsch, Gott, weil ich bin es, der knien muss hier die ganze Zeit. Ich bin hier der Sklave, ich bin hier der Gefangene. Wieso hast du nicht eingegriffen, als mich meine Familie verkauft hat als Sklave? Warum hast du nicht wenigstens Recht gesprochen, dass ich diese Frau nicht vergewaltigt habe? Warum hast du nicht wenigstens das gezeigt? Der hätte alles Recht eigentlich gehabt, menschlich gesehen auch zu sagen, hey, dann lass ich es halt sein, ich gebe auf. Was Josef macht in diesen 12, 13 Jahren, ist was ganz anderes. Ich habe es mal genannt Vertrauen. Ich glaube, dass Josef geklagt hat, weil er war ein Mensch wie du und ich. Ich glaube, dass er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Ich glaube, dass er das Gott auch gesagt hat. Und ich glaube, dass er oft unglücklich war, dass er vielleicht sogar geweint hat. Und dass es ihm nicht gut ging ganz oft in diesen 13 Jahren. Aber wenn wir diese Geschichten lesen, wie er als Sklave arbeitet, wie er im Gefängnis ist, wie er mit Menschen redet, dann merkt man, da ist immer noch ein Vertrauen da. Ein Vertrauen in Gott. Wenn man sich Josef anschaut, wie er handelt, merkt man, Gott ist für ihn immer noch jemand, der erstens mal da ist. Josef zweifelt nicht dran, dass Gott immer noch mit ihm ist. Und Gott ist für ihn immer noch jemand, der eingreifen kann. Auf eine übernatürliche Art und Weise. Warum er das nicht tut, das ist vielleicht eine Frage, mit der Josef gerungen hat. Aber für ihn war immer klar, Gott kann übernatürlich handeln. Gott kann durch mich Träume auslegen. Gott kann durch mich zu Menschen sprechen. Er kann es. Und er ist da und er ist mit mir. Und dieses Vertrauen hat Josef ausgezeichnet. Als Gemeindeleitung, als wir dann da saßen und gesagt haben, ja okay, jetzt haben wir gehört, wie es uns geht, wo jeder kämpft, wo jeder trauert, wo jeder Schwierigkeiten hat. Tja, da saßen wir da und haben natürlich jetzt überlegt, was machen wir denn jetzt? Gehen wir einfach in der Tagesordnung weiter und sagen, ja, jetzt haben wir ja noch ein paar Punkte zu erledigen für die Gemeinde? Oder machen wir den Deckel zu und sagen, ja komm, lassen wir es sein. Wenn es uns allen so geht, was sollen wir hier weitermachen? Wenn Gott nicht hilft, schade. Und wir haben gesagt, nee, komm, lass uns etwas machen, was uns jetzt wirklich gut tut und helfen kann. Und wir haben gebetet füreinander. Wir haben uns viel Zeit genommen, jeden einzelnen mal in die Mitte gesetzt auf den Stuhl und die anderen vier haben gebetet. Das haben wir nicht zum ersten Mal gemacht, füreinander beten. Und wir haben auch nicht zum ersten Mal für die Gemeinde gebetet. Man hätte sich zurücklegen können und sagen können, naja gut, wenn Gott bisher nicht eingegriffen hat, warum sollte er es jetzt tun? Vielleicht kennst du die Gedanken. Wenn Gott bis jetzt nichts gemacht hat, na, dann wird das auch nicht weiterhin tun. Wir denken manchmal so, wenn Gott nicht sofort handelt, dann ist es entweder nicht sein Wille oder er will nicht oder wie auch immer, weil dann lassen wir es. Und wir haben aber gesagt, wir beten, wir bringen das neu vor Gott. Warum? Weil wir Gott trotzdem vertrauen. Das ist ein Wort, das ist jetzt nicht das Jahresmotto vielleicht, ja, aber das ist ein Wort, was uns auf der Klausur sehr wichtig geworden ist. Das hat, in der Gesprächsrunde hat Alfred das, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, mal geprägt und hat gesagt, ja, aber trotzdem gehen wir weiter. Wir glauben und wir beten trotz der Krise, trotz der Probleme, trotz der Tatsache, dass es sich nicht so schön gerade entwickelt in unserem Leben, in der Gemeinde, wie wir uns das wünschen. Wir halten an der Vision fest, trotzdem, nicht weil. Weil ist immer einfach. Wir beten, wir glauben, wir feiern, wir haben eine Vision, weil Gott so gut ist, weil wir es so erleben und spüren. Das sind schöne Zeiten, das ist toll. Aber es gibt Zeiten, wo man sagen muss, hey, wir glauben und wir beten und wir halten an der Vision fest, trotzdem, trotz der Herausforderung, trotz dieser Zeiten. Wir vertrauen, dass Gott immer noch da ist und wir vertrauen darauf, dass er immer noch eingreifen kann. Krisen sind kein Indikator für Gottes Abwesenheit. Ebenso wenig wie Erfolg ein Indikator für Gottes Wohlgefallen ist. Wir haben oft dieses Schwarz-Weiß-Denken als Christen. Irgendwas läuft nicht, ja, dann ist Gott nicht dahinter oder da ist Sünde oder wir sind völlig falsch unterwegs und so. Oder irgendwas gelingt, ja, dann ist Gott voll dahinter. Die Gemeinde hat Erfolg, na, dann macht sie alles richtig, weil sonst würde Gott das ja nicht so segnen. Ich möchte nächste Woche mal ein bisschen ausführlicher reden über dieses Schwarz-Weiß-Denken und uns mal ein bisschen mit reinnehmen in eine andere Perspektive, weil die Bibel selber ist der beste Zeuge dafür, dass das nicht funktioniert. Schau dir Josef an, was hat der falsch gemacht? Er hat eine große Klappe gehabt, okay, aber deswegen 13 Jahre lang Sklave ist ein bisschen hart. Der hat nicht viel falsch gemacht. Der ist unschuldig im Gefängnis. Ganz schwarz ist sein Leben. Aber nicht, weil er Gottes Wohlgefallen verspielt hat. Krisen sind kein Indikator, dass Gott nicht mehr da ist. Und Erfolg ist kein Indikator dafür, dass wir perfekt sind. Und das müssen wir hinkriegen. Und wir haben gesagt, hey, trotz der Krise, wir glauben, Gott ist immer noch da. Gott ist mit uns. Gott hat immer noch was vor. Gott will immer noch hier Menschen erreichen im Pfaffenhofen, auch durch uns. Trotzdem vertrauen. Und dabei darf es aber nicht bleiben, weil manchmal setzen wir Christen Vertrauen gleich mit, wir bleiben jetzt mal sitzen und warten ab, was passiert. Manchmal denken wir so, okay, wir vertrauen jetzt Gott, Gott wird was ändern und bis Gott was ändert, die Stimmung, die Situation bei uns, die Finanzen, bis Gott was ändert, machen wir aber nichts. Wir warten erstmal ab, bis es wieder schön wird. Und dann können wir mal überlegen, wieder anzupacken. Und das funktioniert nicht. Bei Josef merken wir, trotz dieser Krisen war er trotzdem immer aktiv. Als Sklave, da arbeitet er. Und zwar nicht nur, weil er es muss, sondern er macht es richtig gut. Er bringt seine Gaben und seine Talente ein. Und zwar in einem Maße, dass sein Herr sagt, den befördere ich. Als er unschuldig im Gefängnis sitzt, macht er weiter. Er kümmert sich um seine Mitgefangenen. Er packt an. Und das führt dazu, dass er aufsteigt. Am Ende ist er der Obergefangene. Der hat alle Vollmachten im Gefängnis, nur die Schlüssel hat er halt nicht. So, er muss drin bleiben. Als er dann diese zwei hohen Beamten im Gefängnis trifft und die haben Sorge wegen ihrer Träume, dann sagt er, okay, hey, vielleicht helfe ich euch. Gott kann helfen. Als er vor dem Pharao steht, genauso. Josef packt immer das an, was Gott ihm vor die Füße legt. Er sagt nicht, oh, jetzt warte ich mal, bis Gott mich aus dem Gefängnis rausholt oder bis ich kein Sklave mehr bin. Dann setze ich mich ein, dann haue ich mich rein, dann nutze ich meine Gaben, dann nutze ich das, was Gott mir gegeben hat. Nein, sondern in der Krise, in den herausfordernden Momenten, da sagt er, okay, aber ich pack an, trotzdem. Und das ist so die Frage, glaube ich, an dich und mich. In unseren Krisen, sitzen wir die immer nur aus? Und sagen, nö, also bis Gott was macht, mache ich jetzt nichts mehr. Bis mir das in der Gemeinde wieder gefällt, gehe ich nicht mehr hin. Bis die Gemeindeleitung den Kurs macht, den ich will, arbeite ich nicht mehr mit. Bis mein Ehepartner sich endlich mal so benimmt, wie ich möchte, bin ich auch nicht mehr nett. Oftmals sind wir ja so. Gott soll irgendwas verändern. Und bis es soweit ist, lehne ich mich aber zurück. Wir sitzen die Krisen aus. Irgendwann wird sich schon was ändern. Keine Krise verändert sich so. Egal, womit du kämpfst, die Lösung ist nie, boah, jetzt mache ich mal nix. Sondern die Lösung ist immer, werd aktiv, pack es an. Ob das deine Ehe ist, ob das deine Persönlichkeit ist, ob das deine berufliche Situation ist, ob es die Gemeinde ist. Pack an. Werd aktiv. Josef hat das gemacht. Der ist durch all seine Krisen durchgegangen und hat gesagt, aber trotzdem, ich packe an. Und wir als Gemeindeleitung haben auch dieses Jahr wieder gesagt, wir wollen schauen, was legt Gott uns vor die Füße. Wir wollen nicht sagen, hey, die letzten Jahre, wir haben viele Ideen gehabt, Gott hat geredet, aber irgendwie, es hat nicht so den Erfolg gebracht, wie wir es uns vorgestellt haben, lassen wir es sein. Nein, wir haben gesagt, komm, auf ein neues. Das, was wir spüren, das, wo Gott den Finger drauf legt, was Gott uns vor die Füße legt, lass es uns anpacken. Trotzdem, auch wenn die Stimmung noch nicht ganz so gut ist, auch wenn wir nicht vielleicht gerade wissen, wo kriegen wir die Mitarbeiter her? Auch wenn es uns selber gerade vielleicht persönlich nicht so gut geht, dass wir sagen, Yippie-Juche und jetzt mit Volldampf voran. Lass es uns anpacken. Und wir haben mehrere Aktionen beschlossen. Ich will euch die jetzt gar nicht alle vorstellen. Wir werden in der Gemeindeversammlung noch ein paar Punkte dann dort weitergeben bei der Jahresplanung. Aber zum Beispiel, wir haben gesagt, hey, wir wollen dieses Jahr ganz bewusst eine Fastenwoche machen. Wo wir als ganze Gemeinde, jeder, der möchte, wo wir fasten. Wir wollen Gemeinschaftsaktionen haben. Wir wollen das Evangelisationsteam neu anpacken und beleben. Wir wollen evangelistische Aktionen machen. Wir wollen Menschen erreichen. Nicht nur durch dieses Team, sondern auch durch andere Dinge. Wir haben gesagt, wir wollen das machen. Warum? Weil wir das Gefühl haben, Gott legt es uns vor die Füße. Aber wir können als Gemeindeleitung das beschließen und wir können als Gemeinde sagen, ja, wir wollen evangelisieren. Ja, wir wollen fasten. Der Punkt ist aber der, Gemeinde besteht aus Menschen. Ich habe schon gesagt, Gemeinde besteht aus dir und mir. Und die Frage ist nicht, ist die Gemeinde bereit zu fasten? Die Frage ist, bist du bereit dazu? Die Frage ist nicht, sollte die Gemeinde evangelisieren? Die Frage ist, bist du bereit zu evangelisieren? Die Frage ist nicht, schafft es die Gemeinde irgendwie, dir ein Gemeinschaftsangebot zu machen? Die Frage ist, bist du bereit, dich auf Gemeinschaft einzulassen? Bist du bereit, aktiv zu werden? Bist du bereit, dich auf dieses Trotzdem einzulassen? Auch wenn die Gemeinde noch nicht an dem Punkt ist, wo du sagst, oh, jetzt fühle ich mich aber wohl. Das läuft hier alles so schön, wie ich es mir schon immer vorgestellt habe. Jetzt merke ich wieder die Kraft Gottes. Jetzt merke ich, wie was dahinter ist. Dann ist es ein Weil. Ich bringe mich ein, weil es ja gerade so gut ist. Aber bist du bereit, dich auf ein Trotzdem einzulassen? Bist du bereit zu sagen, trotz meiner Bedenken packe ich neu mit an? In der Gemeinde, aber auch privat. Bist du bereit, trotz deiner Ängste ehrlich zu sein? Vielleicht auch mal andere Menschen in dein Leben reinschauen zu lassen, wie es dir wirklich geht, was eigentlich deine Probleme sind, womit du kämpfst, womit du unzufrieden bist. Bist du bereit, trotz deiner Krisen zu vertrauen, dass Gott immer noch da ist? Und bist du bereit, trotz deiner Unzufriedenheit aktiv zu sein? Lassen wir uns auf dieses Trotzdem ein? Oder sagen wir, nö, ich warte auf ein Weil, was vielleicht niemals kommen wird? Informiert, inspiriert, motiviert. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt so fühlst. Vielleicht fühlst du dich auch gerade unbehaglich, vielleicht überfordert, vielleicht fühlst du dich ärgerlich, weil du sagst, nee, das sehe ich anders. Vielleicht fühlst du dich auch gelangweilt oder bist einfach nur müde. Es gibt gleich Kaffee. Das kann ich schon mal inspirierend hier nochmal sagen an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt so fühlst. Inspiriert, motiviert, informiert. Aber trotzdem höre ich jetzt auf. Die Predigt endet mit dem Titel Trotzdem. Man könnte jetzt ja noch lange reden und motivieren und anschieben und sagen und komm und komm und komm. Aber wisst ihr, ich glaube, zu unserem Leben als Menschen, zum Erwachsensein, geistlich wie persönlich wie menschlich, gehört es immer auch zu sagen, ich versuche selber jetzt diese Dinge anzufassen. Ich versuche mir selber klar zu werden. Jeder Einzelne. Ich will niemanden oder wir als Gemeindeleitung, wir wollen niemanden reindrücken jetzt in irgendeine künstlich geschaffene Motivation oder in leere Versprechungen oder wie auch immer. Und ich möchte auch nicht irgendwelche Bibelstellen zitieren, die vielleicht einen Druck auslösen oder was auch immer. Es ist eine ganz ehrliche Frage an jeden Einzelnen von uns. Lassen wir uns auf das trotzdem ein. Ich glaube, dass Gott mit einem trotzdem sehr, sehr gut arbeiten kann. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Und ich lade dich ein, einfach so für dich persönlich, so in dieser Woche auch ganz neu eine Entscheidung zu treffen. Und nicht so halb-halb zu sein. Sondern entweder zu sagen, komm, ja, trotz allem, ich bin am Start. Oder halt gar nicht. So halb-halb ist immer schwierig. Wenn, lass es uns doch durchziehen und sagen, Gott, hey, hier bin ich neu. Ich vertraue dir trotz der Krisen. Und ich bin aktiv, trotz all der Probleme, die vielleicht jetzt noch da sind. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bei Josef warst. Und sein Leben war echt hart, streckenweise, richtig hart. Und Jesus, ich habe keine Ahnung, ob er die ganze Zeit noch so diese Vision hatte, der Traum wird sich erfüllen, das wird doch was. Aber du hast es getan. Du hast das, was du ihm versprochen hast, gehalten. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns in dieser Woche einfach auch so zeigst, hey, wo dürfen wir dir ganz neu vertrauen? Wo sollen wir ja einfach ganz neu auch sagen, hey, ich bin dabei, trotzdem. Wo sollen wir vielleicht in der Gemeinde, aber auch bei uns persönlich in unserem Leben ganz bewusst Dinge anpacken und es nicht einfach laufen lassen und sagen, ich schau mal, was passiert, sondern ich packe neu an. Herr Jesus, ich bitte dich da, dass du einfach sprichst zu jedem Einzelnen. Herr, da, wo keine Veränderung dran ist, schenk du auch echt deinen Frieden darüber. Und da, wo du sagst, hey, ich fordere dich heraus in diesem neuen Jahr, da lass uns das wirklich ganz deutlich spüren. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns ist und der uns das versprochen hat, alle Tage da zu sein, bis an der Weltende. Und Herr Jesus, lass uns das sehen, hier in unserem Leben und auch bei uns in der Gemeinde, wie sich diese Vision, die du uns gegeben hast, erfüllt, dass wirklich Menschen hier aus Stadt und Umgebung dich kennenlernen, ganz neu, und wie Menschen hier in der Gemeinde wachsen, in der Beziehung zu dir und in deiner Erkenntnis, Herr Jesus. In deinem Namen. Amen.